Was?
Wahrlich, Freunde, ich sage euch, noch ehe der Wolf seinen ersten Berliner Redeversuch vergaukt, vergeigt hat, haben wir sie auch zur Strecke gebracht. So lange halte ich hier noch die Stellung. Aber dann fliege auch ich über das Kuckucksnest.
Das Kuckucksnest? Was
der Film, denn mit Kuckucksnest? Er meint den Film. Schwester Ratchet ist eine ausgezeichnete Kraft. Eine der Besten in der Anstalt. Mr. McMurphy.
Ja, ich will jetzt hier nicht allzu viel Wirbel machen, aber mit Verlaub, sie ist ein Mistvieh, nicht wahr, Doktor?
Wenn Mr. McMurphy seine Medikamente nicht mehr oral einzunehmen wünscht, dann müssen wir uns darum kümmern, dass er sie auf andere Weise kriegt.
Gehen Sie mir aus dem Weg! Sie verbrauchen meinen Sauerstoff! Euch Scheißkerlen werde ich zeigen, wer hier irre ist! Und wenn es draußen stürmt und schifft, dann rettet mich mein Treppenlift! Halt ablegen! Ich komme!
Kompott Nummer 214, Rücksa. Hallo und herzlich willkommen zum 214. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 18. Juni 2010, aufgenommen habe.
It is 13, 31.
Jawohl, ja. Und in diesen Minuten dürfte ein Rasensportspiel begonnen haben. Egal. Interessiert mich eh nicht, deswegen nehme ich hier auch eher einen Podcast auf, den ich mit unter leicht widrigen Bedingungen aufnehmen musste. Nicht nur, dass es ab und zu ein wenig genieselt hat und auch ein wenig mehr. Nein, mein herzallerliebstes iPhone bzw. dem seine Stromversorgung haben sich geweigert, das aufzuladen. So, dass ich jetzt Ausweichgeräte nutzen musste. Das Intro übrigens stammt aus der neuesten Anstaltssendung. Wobei ich jetzt gerade spontan nicht mehr ganz genau weiß, worum es da ging. Aber ist ja auch egal. Dafür kriegt ihr dann allerdings wieder die üblichen Inhalte. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech Space mit Mafia. Was ihr nicht kriegt, ist eine iPhone-Vorbestellung, weil ich habe auch keine gekriegt. Und wenn ich keine kriege, kriegt ihr auch keine Edge bzw. Reservierung. Vorbestellung gibt es ja nicht. So, und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 3, Space, Mafia und Tech, müsste die Reihenfolge heute lauten, in der sich erstmal zwei Weltraummeldungen verstecken, dann ein paar Mafia-Meldungen, wo ich mich auch mal wieder über Aussagen von Politikern aufrege. Dieses Mal ist es SLS. Dann gibt es noch Fanboy-Meldungen und ein paar Atommeldungen und natürlich mehr. Kalik, 15 Grad, partly sunniger, cool greetings. Die 15 fühlen sich wie 16 oder 14 an. Wie 15 nicht, auf gar keinen Fall. Wind macht 17 bis 26 km/h aus dem Westen. Von dem partligen Sunny kriege ich zum Glück auch nichts mit. Das wäre mir nämlich zu hell. Getropft habe ich schon. So. Und dann bin ich wieder da. Mit knapp mit einem iPhone, was jetzt erstmal in der Tasche verschwindet, weil ich für das iPhone ja keine Stromversorgung dabei habe und es deswegen nicht benutzen möchte, wenn ich es nicht dringend benötige, zum Beispiel um zu twittern, dass ich jetzt loslege oder um die Wetterdaten ranzuschaffen, was eigentlich auch nicht nötig wäre, aber egal. So, als erstes hätten wir da mal zwei Space-Meldungen, die ich rausgesucht habe. Hayabusa ist offenbar erfolgreich gewesen. Die japanische Weltraumsonde Hayabusa ist nach 7 Jahren im All zur Erde zurückgekehrt, schreibt da der dpa-Ticker. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre über Australien verglühte das kühlschrankgroße Vehikel mit einem gigantischen Feuerstreif. Eine kleine Kapsel mit kosmischem Staub an Bord setzte ihre Reise zur Erde fort. Sie schwebte die letzten Kilometer an einem Fallschirm zu Boden. Das Material soll neue Erkenntnisse über die Entstehung von Planeten bringen. War eine Meldung von Montag. Wobei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben sie die Kapsel auch noch nie aufgemacht gehabt. keine Ahnung, wann sie das Ding aufmachen wollten. Und keine Ahnung, was dann da noch so drinne war. Aliens oder so. Auf jeden Fall die Mission also erfolgreich wieder zur Erde zurückgekommen. Die hatten, wie ich das auch so richtig mitgekriegt habe, zwischendurch auch ganz böse Probleme gehabt. Haben es aber trotzdem halt irgendwie geschafft, was wieder zurückzubringen. So, und jetzt ist halt die spannende Frage, was haben sie denn da dann gefunden? Aber ja. So. Dann Soyuz TMA-19 ist am 15. Dienstag. Kann gerade sein. Am Dienstag planmäßig 23.35 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit abgehoben. Und TMA-19, das ist die nächste Besatzungshälfte für die ISS. Die haben dann auch gestern schon irgendwann angelegt. Also jetzt ist die ISS wieder mit 6 Personen gefüllt. 6 Personen Crew. Was dann effektiv heißt, dass die da dann wieder jede Menge Wissenschaftszeug machen können. So, und die 3 Leute, die schon oben waren, die bleiben jetzt noch bis September. Dann machen die Flatter und werden wieder ersetzt durch die nächsten 3 Leute, die dann hochfliegen. So langsam kommt ja ein gewisser Rhythmus rein und es wird nichts Ungewöhnliches mehr, dass sie da halt hochfliegen und runterfliegen und hochfliegen und runterfliegen. So, insbesondere, wo ja die ganze Crew-Rotation komplett erstmal auf absehbare Zeit nur von Soyuz-Kapseln erledigt wird. Gestartet sind dann dieses Mal Fjodor Jurchichin, Shannon Walker und Douglas Wheelock. Letzterer hat zumindest solange er auf der Erde war auch noch getwittert. Ich hoffe ja drauf. Ja, sehr gut. Ich hoffe ja drauf, dass auch jemand das Foto twittern vom Soichi Noguchi übernimmt. So regelmäßig irgendwelche bestimmten Flecken auf der Erde fotografieren und dann einfach mal bei TweetPeak posten. Die haben doch da Internet da oben. Aber ja, weil das war immer ganz, ganz knuffig, so frei nach dem Motto, wie sieht denn eigentlich so und so aus dem All aus? Ja, so, das war's an Space-Meldungen, die ich mir hier reingeschrieben habe, weil, nun ja, so viel ist im Moment gerade nicht los. Die nächsten Shuttle-Missionen sind immer noch in Vorbereitungsstadien, weil, wie war das? September war ja sowieso der frühestmögliche Termin für STS-133. Von daher, ja, dauert das alles noch. So, dafür gibt's ein paar Mafia-Meldungen. Als erstes mal die ORF-Meldung. Bei Fefe habe ich die am 14. Das könnte Montag gewesen sein. Genau, am 14. Montag hier reingeschrieben. Beim ORF droht nämlich ein Kahlschlag und er droht nicht nur, sondern er kommt dann auch. Hintergrund ist der Verband österreichischer Zeitungen, die Axel Springerisierung Österreichs vorantreiben wollen. Im neuen ORF-Gesetz soll drinstehen, dass die Nachrichtenarchive wegfallen, dass die Bundesländerrubriken nur 10 Meldungen pro Tag enthalten dürfen, dass die Online-Berichterstattung nur einen Überblick bieten soll, keine vertiefenden Informationen, damit sie nicht mit den Zeitungen konkurriert. Und in den ORF-Foren soll man sich nur noch mit GIS-Teilnehmernummer registrieren dürfen. Das ist Österreichs GIZ-Äquivalent. Keine vertiefenden Informationen. Dem würde auch die ORF Future Zone zum Opfer fallen. Und Future Zone ist bisher bekannt und berühmt dadurch, dass da ein paar sehr intensiv in die Tiefe gehenden Berichte zu finden waren von Leuten, die halt sich auch intensiv mit der Materie, über die sie geschrieben haben, befasst haben. Was nun mal schlicht und ergreifend in Zeiten von da kriegt man dann aber nur einen festen Betrag nicht funktioniert. Also welche Zeitung hat denn ein Interesse dran, sich so intensiv in irgendwelche Überwachungsdokumente reinzulesen? Oder welcher Journalist hat da ein Interesse dran, wenn der dann nur irgendwie 1,50 Euro pro Wort kriegt oder was auch immer die dann da für ein Honorar kriegen. Das lohnt halt nicht. Na, von daher kann ich das völlig nachvollziehen, dass dann, wenn die nicht aus Gehtsbüren finanziert werden, dass dann einfach einige Sachen eingestampft werden. Und ja, das wird noch unangenehm. Also wenn sie Future Zone tatsächlich einstampfen, da gab es ja auch so die eine oder andere Meldung, die mir da zuerst begegnet ist. Ohne, dass ich die dann irgendwie aktiv gelesen hätte. Aber bei Twitter verbreiten sich Meldungen nun mal einfach auch ganz schnell. Aber ja. So, dann hat SLS mal eine Rede zum Thema Urheberrecht gehalten. In ihrer Berliner Rede zum Urheberrecht am Montagabend hat sie nämlich Provider aufgefordert, mehr Verantwortung für den Schutz der Urheberrechte zu übernehmen, wie es der Heise-Ticker hier schreibt. Die FDP-Politikerin zeigte sich offen für die automatische Anzeige von Warnhinweisen durch die Anbieter bei einer Copyright-Verletzung. Was dann die durchaus nicht ganz an den Haaren herbeigezerrte Frage aufwirft, ob die Frau irgendwie Ahnung von Technik hat. Weil wenn ja, dann sollte sie sich jetzt mal die Frage gefallen lassen, wie sie sich denn vorstellt, dass das zu funktionieren hat. Automatische Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen. Das heißt im Wesentlichen nichts anderes als, sie verlangt die Package Deep Packet Inspection, das also zu gut Deutsch der ASP in jedes einzelne Datenpaket, was aus meinem Internetanschluss raussapscht, seine schmutzigen Finger reintut, reinglotzt, was ich denn da verschicke, und wenn ich etwas verschicke, was aussieht, als könnte es eine Urheberrechtsverletzung sein, soll der mir eine Warnung auf den Bildschirm zaubern. Und dazu fällt mir nur ein Finger weg. Das individuelle Surfverhalten dürfe aber nicht gesetzlich kontrolliert werden. Das Modell komme daher nur in Betracht, wenn dabei keine Daten erfasst werden müssten. Aha, nö, ist klar. Ein Two-Strikes-Szenario scheint der Ministerin vorstellbar, während für sie ein Three-Strikes-System mit der Kappung des Netzanschlusses bei wiederholten Rechtsverletzungen nach wie vor nicht in Frage komme. Die Bundesregierung werde keine Initiativen für Netzsperren ergreifen. Es werden auch keine Bandbreitenbeschränkungen geben. Die Ministerin kritisiert zugleich das Geschäftsgebaren mancher Share-Hoster. Diese sollten ihrer Ansicht nach auch ein vitales Eigeninteresse daran haben, ihre Geschäftsmodelle nicht als Plattform für illegale Aktivitäten missbrauchen zu lassen. Ansonsten könne gefordert werden, dass sie reguliert werden. Ist der Frau eigentlich schon mal aufgefallen, dass ein Share-Hoster eigentlich nichts anderes ist als hier in den Bahnhöfen die Schränke, wo man Zeug einschließen kann? Nur, dass der Schlüssel dafür, den kann man relativ einfach vervielfältigen und mehreren Leuten in die Hand drücken. Und ja, bei digitalen Daten funktioniert das so, dass wenn einer die Daten da rausnimmt, sie hinterher immer noch drinne sind. Däh. Na, also die Bahn müsste auch ein Interesse daran haben, dass keine Drogen über die Schließfächer verteilt werden. Sonst müssen sie halt reguliert werden. Däh. Leuthäuser Schnarrenberger lehnte es ab, Haftungsprivilegien im Telemediengesetz, das vom Wirtschaftsministerium betreut wird, auszuweiten. Manche beschwörten das Urheberrecht und hätten in Wahrheit doch viel zu häufig nur den Erhalt ihrer überholten Geschäftsmodelle im Sinn. Zum Beispiel die ganze Content-Mafia. Für diese dürften aber keine Schonräume geschafft werden. Andere stimmten dem Abgesang auf das Copyright an und wollten sich die Leistung Dritter kostenlos aneignen. Mit diesem Gegensatzpaar seien die Herausforderungen der digitalen Welt nicht zu bestehen, da der Urheber selbst zumeist in der Debatte außen vor bliebe. Ja, zum Beispiel beim Leistungsschutzrecht, wo es darum geht, dass die Verlage Rechte haben wollen, die nur die Verlage haben dürfen, die aber nicht der einzelne Urheber haben darf und mit dem sie dann übrigens auch dem einzelnen Urheber Rechte wegnehmen. Wenn nämlich der Verlag tatsächlich ein Leistungsschutzrecht an einzelnen Worten, Satzbestandteilen, Überschriftsbestandteilen eines Textes für sich reklamiert, dann kann der Autor, der immer noch das Exklusivrecht halten darf und das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, seinen Text an zwei Verlage verkaufen will, der kann das plötzlich nicht mehr machen, weil ne, der zweite Verlag, der hat halt nicht die Rechte an genau dieser Wortreihenfolge gekauft. Auch wenn der Urheber der einzige ist, der diese Rechte hätte verteilen dürfen. Trotzdem hat der eine Verlag, dadurch, dass er die Rechte gekauft hat, plötzlich irgendwie, darf der bestimmen, wer da noch wieder was abdrucken darf oder wer was angucken darf, for that matter. Hallo? Na, also, Das Urheberrecht im Internetzeitalter müsse vor allem die Selbstbestimmung der Kreativen wahren, sagte die Ministerin. Diese müssten das Recht haben, über die Nutzung ihrer Werke zu bestimmen. Deshalb gäbe es auch keinen Gegensatz zwischen Urheberrecht und Open Access oder Kommerz. und Non-Profit-Bereich. Das Urheberrecht hindere keinen Kreativen daran, von seinen Rechten großzügigen Gebrauch zu machen und die Nutzung seines Werkes jedermann zu gestatten. Leuthäuser Schnarrenberger sprach sich gegen eine Kulturflatrate aus, da die Urheber dann nicht mehr selbst bestimmen könnten. Bei der Erstverwertung dürften Rechte nicht zwangskollektiviert werden. Das Urheberrecht dürfe auch nicht auf den bloßen Vergütungsanspruch reduziert werden. Ebenso dürfe die Leistungsgerechtigkeit nicht auf der Strecke bleiben. Es müsse bei der Zuordnung zwischen Werk und Urheberrecht bleiben. Auch dürften nicht allein mächtige Internetplattformen an Werbung verdienen. Aber mächtige Verlage dürfen alleine bestimmen, was wo veröffentlicht wird, oder was? Hallo? Ich meine, wenn man dieses ganze Geschwalle, was die Frau da so von sich gegeben hat, sich einfach mal anguckt und einfach mal kreativ auf andere Bereiche der Content-Mafia ausdehnt, dann fällt einem auf, dass das, was sie da von sich gegeben hat, im Wesentlichen auch heißt, keine Verlage dürfen irgendwelche Exklusivrechte haben. Leistungsschutzrecht, was ja ein tolles neues Exklusivrecht werden soll, fällt damit eigentlich argumentativ ziemlich flach. Beziehungsweise, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, die Argumente für ein Leistungsschutzrecht zu erkennen. Mag ja sein, ich bin gegen ein Leistungsschutzrecht eingestellt und von daher bin ich vielleicht auch einfach nicht die richtige Person, da jetzt irgendwie die riesengroßen Vorteile von so einem Recht zu erkennen. Aber ja. Letztlich seien klare Regeln nötig, um die kulturelle Vielfalt und das Auskommen der Kreativen zu sichern. Leuthäuser Schnarrenberger ging auch auf das geplante Leistungsschutzrecht für Zeitungs- und Zeitschriftenverleger ein. Für diese bestehe beim Schutz der Werkvermittler noch eine Lücke. Was denn für eine Lücke? Was soll denn jetzt geschützt werden? Die Tatsache, dass da Worte stehen, hallo, das sind die Urheberrechte. Da haben die Verlage nur begrenzte Rechte dran, weil die Urheber haben ja die Rechte. Hat sie doch gerade vorher noch fallen gelassen. Also welche Rechte, mal ganz davon abgesehen, dass Netzpolitik jetzt vorhin einen Text veröffentlicht hat, wo daraus klar wird, dass es übrigens der Content-Mafia beim Leistungsschutzrecht intern tatsächlich um Satzbestandteile, einzelne Worte im Wesentlichen geht. Wahrscheinlich kommt es am Ende dann darauf zusammen, dass eine bestimmte Reihenfolge von Buchstaben bereits leistungsschutzrechtlich geschützt wird und man dann nämlich wirklich nicht mehr der schreiben darf, weil der ist bereits leistungsschutzrechtlich von der Axel Springer AG geschützt. Dabei dürfe aber nicht der Informationsfluss im Internet beschnitten werden. Daher würden beispielsweise Verlinkungen nicht verboten. Nö, es kostet nur jedes Mal Geld. Ich bezahle plötzlich dafür, dass ich etwas verlinken könnte. Und da geht mir dann der Hut hoch, was gar nicht so einfach ist, weil der Hut ist relativ fest auf meinem Schädel. Zudem müsse klar sein, dass niemand von der Einführung eines ausgeweiteten Schutzrechts im Netz für Presseverlage finanzielle Wunder erwarten sollte. Ja, dann lasst es doch einfach sein, wenn es niemandem etwas bringt. Nichts geschützt werden soll, was irgendwie groß jetzt schon geschützt wäre, dann lasst es doch einfach sein. Dieses Leistungsschutzrecht, also mal ganz davon abgesehen, dass der Begriff Leistung im Kontext von Verlagen schon irgendwie, drücken wir es mal höflich aus, ein wenig bedenklich ist. Aber das Ding, das bringt einfach nichts. Es hilft nichts. Weiteren Reformbedarf sah die FDP-Politikerin bei der EU-weiten Fassung von Verwertungsgesellschaften und bei verwaisten Werken, bei denen es sich um alles andere als ein Nischenproblem handle, wie die Debatte um Google Books zeige. Erst müssten dafür aber die Rechtsfragen geklärt werden. Dies solle, wie bei den anderen umrissenen Themen im Rahmen der Arbeiten am dritten Korb der Urheberrechtsreform erfolgen, die Ende Juni mit einer ersten Anhörung starten. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die Frau, die hat neoliberalen Scheiß von sich gelassen, hat aber irgendwie vergessen, dass sie eigentlich in einer Partei mal war und auch mal für freiheitlich stand. Damals, als sie das letzte Mal Justizministerin war und dann die Freiheitlichkeit nicht aufgeben wollte und deswegen lieber ihr Ministerium sein gelassen hat, als die Freiheit aufzugeben. Nun ja, dieses Mal kriecht sie in den Hintern von irgendwelchen Content-Mafiosi. Habe ich mir ja am Dienstag reingeklebt. So, dann gab es auch eine Meldung vom Blubmann. Kulturstaatsminister, Doppelpunkt, ermäßigte Mehrwertsteuer für Zeitungen bleibt. Habe ich aus den D-Radio-Wissen-Weltnachrichten am Mittwoch geklaut. Zeitungen sind unverzichtbar. Das ist erstmal eine Behauptung. Und deshalb sollen sie auch günstig bleiben. Kulturstaatsminister Bernd Neumann erklärte auf dem Kongress der deutschen Lokalzeitungen in Berlin, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% bliebe erhalten. Das hätten intensive Diskussionen der Regierung ergeben. Neumann sprach sich auch gegen weitere Werbeverbote der EU aus. Die Printmedien dürften durch unnötige und schädliche Regulierungen aus Brüssel beeinträchtigt werden. Dürften nicht, vermute ich mal, beeinträchtigt werden. Wo ich mir dann einfach nur die Frage hingestellt habe, Moment, Regulierungen sind böse, aber wenn es um Geld geht, dann ist das wieder in Ordnung, oder was? Na, also, mal hallo, wenn ihr Geld haben wollt mit einem Leistungsschutzrecht, wo ihr noch nicht mal darlegen könnt, was denn da nun eigentlich genau geschützt wird für eine Leistung, dann habt ihr gefälligst auch Regulierung zu akzeptieren. Und wenn ihr keine Regulierung akzeptieren wollt, ja, dann geht doch weg. Na, ist nicht so, als würde man die Verlage hier immer noch in der Form brauchen, wie sie da jetzt rumstehen. Dass sie tatsächlich toten Baum verkaufen wollen. Na, ich meine, was soll ich mit totem Baum? Die armen Bäume, lass die Bäume leben. Ich nehme meine Daten lieber in Bit- und Byte-Form zu mir. Schmeckt besser, ist viel bekömmlicher. Und da kann ich auch, wenn ich irgendwas sehe, was mir nicht gefällt, kann ich das leichter entsorgen. Ja, gut, in so ein iPad einen toten Fisch einwickeln ist keine schöne Idee. Aber ganz ehrlich, ich habe auch in der Zeitung noch nie irgendwas eingewickelt. So, dann hatte Netzpolitik den Abgeordneten Krings, nämlich Dr. Günther Krings, CDU, auf den Abgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Dr. Günther Krings, CDU, ist Verlass. In jeder Debatte rund um das Urheberrecht springt er als Hardliner seiner Fraktion rein und schließt sich den Forderungen seiner Lobbys aus der Rechteindustrie an. Im aktuellen Fall kommentierte er die Berliner Rede von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und fordert nebenbei, hartnäckige Kopierer notfalls aus dem Verkehr zu ziehen. Wir bestärken die Ministerin in ihrem Vorhaben, die Provider bei Urheberrechtsverletzungen im Internet durch ein Warnhinweismodell in die Verantwortung zu nehmen. Die Provider sind jetzt aufgefordert, ein selbstreguliertes Verfahren zu entwickeln, um beharrliche Rechteverletzer zur Ordnung zu rufen und notfalls aus dem Verkehr zu ziehen. Denn kein ehrbarer Kaufmann und kein verantwortungsvoll handelndes Unternehmen darf es auf Dauer hinnehmen, wenn sein Kunde das Vertragsverhältnis dazu nutzt, andere zu bestehlen. Ja, wenn's denn mal Diebstahl wäre, dumme Pfeife. Bits werden aber durch Kopieren mehr. Däh. So, schreibt Markus Beckedahl dazu. Nun kann man sich aussuchen, was die Redewendung notfalls aus dem Verkehr zu ziehen in diesem Fall bedeutet. Zur Wahl stehen meiner Meinung nach der Entzug des Internets oder Knast. Beides eine absurde Vorstellung. Es gibt noch Möglichkeit 3, da kommt die Content-Mafia mit einem großen schwarzen Auto angedüst. Und da springen dann Content-Mafiosi raus und die haben dann so lustige Maschinengewehre und die benutzen sie dann. Und nein, die haben keine Spielzeugmunition dabei. Aus dem Verkehr gezogen. Däh. Aber ja, ich meine, wer sich immer brav verhält. So. Dann hat der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Edgar Wagner gegen Google einen Strafantrag bei allen 8 Staatsanwaltschaften des Bundeslandes gestellt. Das US-Unternehmen habe in allen Städten und vielen Gemeinden von Rheinland-Pfalz Straftaten begangen, teilte Wagner am Montag in Mainz mit. Google hatte kürzlich zugegeben, blabla, da ging es um die WLAN-Daten. Ja, was denn für Straftaten? Na, nur mal hier ein bisschen Butter bei die Fischer. Was sind denn die konkreten Straftaten? Nach § 202b Strafgesetzbuch ist das Abfangen von Daten verboten und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Auch im Telekommunikationsgesetz ist ein Abhörverbot festgeschrieben. Wegen der Speicherung privater WLAN-Daten durch Google hat die Staatsanwaltschaft Hamburg bereits Mitte Mai ein Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen eingeleitet. Blabla, in Rheinland-Pfalz gab es seit 2008 Kamerafahrten von Google. Auch wenn das Unternehmen im Mai 2010 diese Datenerhebung gestoppt habe, sind die begangenen Rechtsverstöße als erheblich zu bezeichnen und deshalb auch zu ahnden. Hat er überhaupt schon mal mitgekriegt, dass da maximal 0,5 Sekunden an Daten am Stück drin sind? Also 0,5 Sekunden lang von einem Kanal und nur da Daten auch in erkennbar drin sind, wenn die Leute, die die Daten verschickt haben, diese eben nicht verschlüsselt haben, was bei WLANs üblicherweise sehr einfach einzurichten sein sollte. Na, also insbesondere, wenn man heutzutage irgendwelche Technologie erwirbt, dann kriegt man die Verschlüsselung kostenlos hinterhergeschmissen. Da muss man sich schon anstrengen, dass die nicht verschlüsseln. Aber hey, habe ich mir am Montag reingeklebt. So, dann gibt es ein paar Fanboy-Neuigkeiten. Als erstes gab es da mal das AT&T-Loch. Das hatte ich im letzten Podcast gar nicht untergebracht, obwohl es da eigentlich schon Meldung gewesen war. Und zwar gab es irgendwie bei AT&T in USA einen Weg, wie man über die ICCID einer iPad-SIM, ICCID ist irgendwie so ein numerisches Dingsbums-Teil, nicht so unheimlich lang, ist also nicht die IMEI, wie man darüber jedenfalls dann irgendwo sich anmelden konnte, und dann kriegte man auch die Mailadresse raus, die zu dem Besitzer dieser ID gehörte. Und die IDs sind also im Minimum hexadezimal, also erratbar. Und da gab es also eine Firma Goats Security, und die haben etwas ausführlicher mal geguckt, haben dann rausgekriegt, das ist ein systematisches Loch und da kann man systematisch den ganzen Quatsch abcrawlen. Haben dann an eine Firma Gorka Media, bekannt und berühmt durch, das ist die Firma, denen auch Gizmodo gehört, den haben sie dann jedenfalls da die Daten rübergeschoben, und die haben dann großes Buhai gemacht, und AT&T hat dann hinterher noch größeres Buhai gemacht, von wegen, die bösen Hacker haben alle unsere Daten geraubt, jetzt haben wir keine Daten mehr, oh, da sind ja noch welche, schnell löscht sie, ja, also ja, der Blub. Und jedenfalls ist also der Trick der, dass bei den Sachen, die irgendwo veröffentlicht wurden, man auch sehen konnte, dass irgendwelche US-Militär-Mailadressen in der Liste auftauchten. Ich weiß nicht, wie viele Mailadressen in komplett irgendwo mal zu sehen gewesen sind, aber im Zweifelsfall Vorname.Nachname@domain kann man dann gerade noch erraten. Und ja... So, außerdem gab es dann bei den iPhone-Reservierungen, die ja dann am Dienstag losgingen, das Problem, dass da wohl vereinzelt Leute Daten angezeigt bekommen haben von anderen Leuten. Ja. Weil irgendwie die AT&T-Server sich da wohl irgendwie beim Session-Handling über sich selbst gestolpert sind. Keine Ahnung. Wenn... mir nochmal in die Ohren quietscht, dann ramme ich euch ein Aufnahmegerät in Körperöffnung, wo ihr noch nie ein Aufnahmegerät hattet. So, dann gab es Mac Mini. Der hat ein Update am Dienstag, habe ich es mir hier reingeklebt, bekommen. Der ist jetzt nämlich Unibody und hat einen HDMI-Ausgang und ist ganz großartig. In einem Aluminium-Unibody-Gehäuse, das auf die gleiche Art und Weise hergestellt wird wie Apples Notebooks. Dabei ist das neue Modell mit 3,6 cm Höhe deutlich flacher als der Vorgänger. Die Grundfläche ist etwas größer geworden. Blabla, dafür ist das Netzteil jetzt im Gehäuse und man braucht irgendwie keinen Speicherknubbel, keinen Stromknubbel mehr außen, den man vorher brauchte. Und irgendwie alles ganz großartig. Plus man kann unten irgendwie das Gehäuse aufklappen und kommt da tatsächlich an Innereien ran, die man auch auswechseln darf. Das ging vorher nicht, da musste man sich das Gerät dann immer mit mehr oder weniger sanfter Gewalt öffnen. So, also will heißen, es gibt einen neuen Mac Mini. Ja, blub. Dafür gibt es für mich kein iPhone 4 Reservierung, weil ich am Montag 17 Uhr im Apple Store in Poppenbüttel aufgeschlagen bin und gesagt habe, ich würde gerne ein iPhone reservieren. Da hieß es so, ja, das ging wohl nur 2,5 Stunden, danach war die Queue voll. So. Oder anders ausgedrückt, iPhone 4 ist beliebt. Und zwar irgendwie verdammt beliebt. So, dann habe ich, wann war denn das? Vorgestern. Vorgestern habe ich dann auch nochmal nachgefragt, so, was ist denn der nächste offizielle Schritt, wie ich mich jetzt verhalten kann, dass ich dann doch irgendwie bei nächster Gelegenheit in den Genuss eines solchen Gerätes gelangen kann. Sagte der eine nicht besonders motiviert rüberkommende Apple-Angestellte so, ja, bei Telekom bestellen. Sag ich, Telekom die Zentralbestellung oder Telekom hier das Geschäft im Untergeschoss? Sagt er, nö, hier das im Untergeschoss reicht. Dann sage ich, ja gut, das habe ich ja am Montag noch gemacht. So frei nach dem Motto, wenn ich hier halt mich nicht irgendwo in eine Liste eintragen kann, dass ich Interesse habe, dann muss ich das halt irgendwo anders herkriegen. So, habe mich also da dann auch nochmal gemeldet. Ja, so. Jetzt ist halt die spannende Frage, wann ich denn dann irgendwann mal in den Genuss eines solchen Gerätes kommen könnte. Ich kann mir allerdings vorstellen, nachdem ich ja jetzt Urlaub habe, dass ich auch den einen oder anderen Tag Hust am 24. vielleicht auch nochmal vorbeischneien kann. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo noch vereinzelt Geräte, die nicht voll durchreserviert sind. Oder irgendwie meinte der eine Apple Store-Angestellte auch, vielleicht kommt dann, sobald es rauskommt, auch eine Reservierungsliste, wo man sich dann eintragen kann und benachrichtigt wird, wenn eins da ist. Das wäre mir auch recht, weil dem Telekom-Geschäft, da dem traue ich irgendwie nicht besonders weit. Aber ja. So, also will heißen, ich werde nicht am 24. in den Genuss eines iPhone 4 kommen, so wie es aussieht. Nee. Wieso, es ist noch eine halbe Stunde, bis das Getröte anfangen darf. Selber lieb. So, macOS 10.6.4 ist in der Nacht zu Mittwoch erschienen. Ich habe es mir dann auch gleich mal auf den Haupt-Mac installiert und habe jetzt auch das Backup-Notebook inzwischen auch damit betankt. Ja, scheint zu funktionieren. Mehr kann ich da nicht zu sagen. So. Dann gab es da auch eine Heisemeldung zum hyperbeliebten iPhone. Das neue iPhone von Apple ist schon 2 Wochen vor dem eigentlichen Verkaufsstart ein Renner. Die Zahl der Vorbestellungen überlastete die Online-Shops der Netzbetreiber in mehreren Ländern. Auch die Telekom als deutscher Apple-Partner hatte mit Ausfällen zu kämpfen. Der Ansturm auf unsere Website war enorm, sagte ein Telekom-Sprecher am Mittwoch in Bonn. Die Nachfrage war 10-mal so hoch wie zum Start des Vorgängermodells 3GS. Das ist ein schlechtes Zeichen für all diejenigen, die gleich am 24. ihr neues iPhone 4 in den Händen halten wollen, wenn die Auslieferung beginnt. Möglicherweise werden wir nicht alle Anfragen gleich bedienen können, sagte der Sprecher. Apple scheine mit der Produktion nicht hinterherzukommen. Wir haben deutlich weniger Geräte zugebilligt bekommen, als wir bestellt hatten. Die Telekom hatte am Dienstag um 10 Uhr ihren Online-Shop für das iPhone 4 geöffnet. Schon kurz darauf gingen die Großrechner unter der Zahl der Vorbestellungen in die Knie. Ab und zu kamen Kunden noch durch, sagte der Sprecher. Mittlerweile läuft aber alles wieder stabil. Die Telekom stellte zusätzliche Kapazitäten bereit. Und auch bei Apple musste man Glück haben, weil AT&T als US-Partner da dann auch geruckt hat. Nicht nur, dass die Computer ebenfalls unter dem Ansturm ächzten und Fehlermeldungen produzierten. Einige Kunden landeten nach Medienberichten plötzlich in fremden Bestellungen. Das ist bereits die zweite Sicherheitspanne nach den E-Mail-Adressen, bla bla. Ja, also im Wesentlichen, iPhone 4 ist irgendwie beliebt und ich kann mir so überhaupt nicht erklären, warum. Gar nicht, nicht mal ansatzweise Hust. So, nachdem ich allerdings in den Genuss von Multitasking kommen will und das iPad ja noch ein bisschen braucht, bis es iOS 4 kriegt, habe ich mir schon überlegt, dass ich mir halt einen iPod Touch der neuesten Generation dann doch nochmal zulege. Der hat zwar keine Kamera und eigentlich sind es ja nur noch 3 Monate, bis die nächste Generation rauskommen könnte. Aber uneigentlich Multitasking könnte in die Kategorie der Dinge fallen, die ich unbedingt mal ausprobieren wollen könnte. Ja, weil am 21. soll ja das OS 4 Update kostenlos ganz nebenbei für alle Geräte, die es unterstützen, auf den Markt kommen. Was effektiv heißt, hier der Touch iPod, der uralte Touch iPod, den ich noch in meinen Fingern halte gerade, der wird es nicht kriegen. Der ist nämlich fertig, der kriegt gar keine Updates mehr. Der Touch-iPod, der da unten immer die Uhrzeit ansagt, der kriegt's, allerdings ohne Multitasking. Das iPhone, was jetzt gerade das Problem hat, dass ich es nicht aufladen kann, kriegt's auch, aber auch ohne Multitasking. Die haben halt beide nur 128 MB RAM. Dafür soll das iPhone 4 angeblich 512 MB haben. Wie auch immer das jemand rausgefunden haben will, weil das Ding selber können sie noch nicht in den Fingern haben. Es ist noch nicht der 24. durch. Von daher, ja. So, dann gab es noch Atommeldungen. Asse ist nämlich voller. Offenbar doch mehr Müll gelagert. Habe ich aus den D-Radio Wiesn Weltnachrichten am Dienstag rausgeklaut. Im Atommülllager Asse in Niedersachsen liegt womöglich 10-mal mehr mittelradioaktiver Abfall als bislang angenommen. In einem Zwischenbericht der Grünen zum Asse-Untersuchungsausschuss des Landtags in Hannover heißt es, 14.000 Fässer seien falsch deklariert. Angeblich erhielten sie nur schwach radioaktiven Müll. Nach Informationen der Grünen sind sie aber mit mittelradioaktivem Müll gefüllt. In der Asse sind insgesamt 126.000 Fässer mit radioaktivem Müll gelagert. Naja, reingeschmissen. Im vergangenen Jahr wurde im Niedersächsischen Landtag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Er soll klären, wer für Pannen und Versäumnisse in dem Atommülllager verantwortlich ist. Na, wie war das von wegen? Aber in unseren Unterlagen steht nicht drin, dass da viel Böses drin ist. Also ist da nichts Böses drin? Wo doch schon es Meldungen gegeben hatte, dass es auch Zeiten gab, wo einfach schlicht und ergreifend komplett ohne Unterlagen Zeug da reingekippt wurde. Also frei nach dem Motto, ja, die liefern wir mal irgendwann, wenn uns langweilig ist. Aber hey, So, dann hat die Bundesregierung die Verlängerung dann doch nochmal ein bisschen verschoben. Die Vorlage ihres Energiekonzepts wurde nun doch auf September verschoben, wie CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe und CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich erklärten. Vor einer guten Woche hatte die Regierung noch für Mitte Juli angekündigt, über die künftige Stromversorgung und längere Laufzeiten für Atomkraftwerke zu entscheiden. Friedrich begründete die zweite Verschiebung am Dienstag mit der langsamen Arbeit der Gutachter. So, die können halt nicht mehr rechtzeitig den Quatsch abgeben und deswegen bleibt's. Was irgendwie ja dann die durchaus nicht ganz ungerechtfertigte Frage in den Raum stellt, warum zum Kuckuck wollt ihr den Scheiß eigentlich überhaupt verlängern? Na, belegt erstmal, dass ihr das braucht. So wie es bisher aussieht, so die Aussagen von irgendwelchen regenerierbare Energienerzeugern sind doch im Wesentlichen, hey, also das, was ihr da angebt, ab wann ihr die Atomkraft nicht mehr braucht, das kriegen wir zu dem Zeitpunkt, wo ihr angebt, dass ihr es braucht. Oder anders ausgerückt, geht weg. Na, no, aber hey. So, dann habe ich am Mittwoch die IMMI mir aufgeschrieben. Das isländische Parlament hat nämlich am Dienstag die Regierung in Reykjavik damit beauftragt, die gesetzliche Grundlage für einen Datenfreihafen zu schaffen. Der Antrag der Icelandic Modern Media Initiative, IMMI, wurde einstimmig angenommen, wie die Future Zone berichtet. Da gab es dann noch irgendwelche Kleinigkeiten, Änderungen, aber so langsam wird es dann realistisch, wenn die Regierung dann nämlich die entsprechenden Gesetze dann irgendwann mal fertig geschnitzt hat, was jetzt durchaus noch eine Weile dauern kann. Ne? Aber irgendwann gibt es dann tatsächlich das Land, in dem man so Dinge wie WikiLeaks betreiben kann, ohne die Angst zu haben, dass dann irgendwie ganz schnell jemand vorbeikommt und da die Server alle mitnehmen will etc. pp., weil es da dann nämlich gesetzliche Grundlagen gibt, nach denen man die Server eben nicht einfach so mitnehmen kann. So, dann hätten wir hier noch die EGK, die im Bundestag jetzt offiziell auch nochmal durchgewunken wurde. Nämlich am Mittwoch hat der Bundestag über die Herstellerabschläge für Medikamente und die elektronische Gesundheitskarte beraten. Dabei wurde ein Gesetz zur Änderung krankenversicherungsrechtlicher und anderer Vorschriften abgesegnet, was heute am Freitag zur abschließenden Beratung auf die Tagesordnung des Bundestages gesetzt wurde. Und die Krankenkassen sollen verpflichtet werden, Online-Services anzubieten, mit denen Ärzte und Krankenhäuser die Gültigkeit der Karten mit einem Stammdatenabgleich prüfen können. Diese Online-Überprüfung soll allerdings nur vierteljährlich und nicht, wie zunächst geplant, bei jedem Arztbesuch durchgeführt werden. Gegen diesen Kompromiss laufen die Gegner der EGK Sturm. Was irgendwie ja dann auch alles, ne? Also, ja, aber hey. Also die EGK, die kommt, ne? Die EGK, nur nochmal für den Hinterkopf, das ist diese lustige Krankenversicherungskarte, die eben nicht nur einfach irgendwie Name, Krankenversichertennummer und Adresse enthält, sondern das ist so eine lustige Karte, die dann auch noch irgendwie einen Chip drauf hat und da kann man dann noch irgendwie Zeug reinspeichern und das braucht irgendwie kein Schwein. Plus irgendwie eine Serverinfrastruktur, wobei ich nicht weiß, was von der Serverinfrastruktur eigentlich noch übrig ist, weil die haben ja das Kartensystem inzwischen so weit abgespeckt, dass eigentlich fast nicht mehr viel übrig ist. Aber hey. Aber, mei, das hat doch noch nie jemanden gestört. So, und gestern hat sich dann, haben sich dann US-Ermittlungsbehörden gegen einen Verkauf des Instant-Messaging-Dienstes ICQ, also ICQ soll ja irgendwie in Richtung Russland verkauft werden. AOL will an die russische Digital Sky Technologies den Quatsch verkaufen. Und jetzt haben sich laut Financial Times US-Ermittler gemeldet, mit dem Verkauf und der wahrscheinlichen Verlegung der ICQ-Server nach Russland entzögen sich die Server dem Zugriff der US-Ermittler, da ICQ aber gerade bei Internetkriminellen eines der bevorzugten Kommunikationsmittel sei. Verlöre man ein wichtiges Untersuchungsmittel. Jeder bekannte Kriminelle dieser Welt ist auf ICQ, zitiert die Financial Times einen Ermittler. Die Server stehen zwar im Moment in der israelischen Zentrale, wo die US-Ermittler putzigerweise in manchen Fällen Zugriff auf Chat-Skripte Verdächtiger gehabt haben sollen, aber eigentlich wirft das schon die Frage auf, Moment, auf Server, die in Israel stehen, haben US-Ermittler Zugriff? Hä? Ja, also, ja, und die Einwände der US-Ermittler sollen auch dem Committee on Foreign Investment in the US vorliegen, das Empfehlungen gegen Verkäufe von US-Firmen an ausländische Unternehmen aussprechen kann. Derzeit sieht es laut Bericht jedoch nicht so aus, als würde das Komitee den Verkauf stoppen wollen. Blub. Fällt mir dazu spontan ein. So, und jetzt kommen wir in der Musikecke an. Mei, ich überziehe hier. In der Musikecke versteckt sich diese Woche David Usher mit dem Titel The Music. Laut ID3-Text entstammt der mal ursprünglich einem Album Strange Birds. Ist 3 Minuten 35 lang. Gefunden habe ich den vor einiger Zeit im Podsafe Music Network, so wie alles, was ich aus der Ecke Podcast 200 und folgende Best of Music rein nominiert habe, ich ja schon vor einiger Zeit gefunden habe. Und ja, dieser Titel ist eine Botschaft. The Music von David Usher, 3,35. Gefolgt ist das Ganze von Shooting a Watch aus der Gadgets Folge 180. Der ist dann nur 30 Sekunden lang. Wie heißen? Ich habe hier gar nicht so dicke überzogen. Das sieht nur so aus. Schleicht doch glatt jemand links an mir vorbei. Das finde ich blöd. Links an mir vorbeischleichen ist unfair. So, und dann kann ich nämlich schon mal ankündigen, dass das nächste Mal Podcast ich nämlich in nicht ganz einer Woche aufnehmen werde, weil nächsten Freitag um diese Zeit, also in genau einer Woche um diese Zeit, 13.10 Uhr haben wir es hier jetzt gerade, befinde ich mich mutmaßlich schon auf dem Weg zum Mittelalterlich-Fantasiespektakulum und werde dann nämlich keinen Podcast aufnehmen und schon gar nicht einen Podcast dann auch noch nachbearbeiten. Deswegen habe ich beschlossen, den nächsten Podcast schon am Donnerstag aufzunehmen. Von daher wundert euch nicht, wenn der dann ein wenig früher aussieht. Früher erscheinen soll er allerdings nicht. So, und genau, jetzt sage ich dann erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für das Nieselwetter muss ich mich allerdings bei niemandem bedanken. Das Nieselwetter war nicht das, was ich bestellt hatte. Ich hatte gesagt, keine Sonne. Von Niesel habe ich nie geredet. Naja, egal. So, und genau, ich sage also danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen und so weiter. Bis zum nächsten Mal, was von mir aus gesehen jetzt nicht mehr ganz eine Woche ist. Von euch aus gesehen ist es sowieso nicht ganz eine Woche, weil wenn die hier am Sonntag erscheint, die Datei, dann ist es ja sowieso nie eine ganze Woche bis zum nächsten Freitag. Aber ja, oder wann immer ihr euch das hier anhört. Das ist ja kein Echtzeitmedium. Ihr könnt euch das ja anhören, wann ihr wollt. Also schöne Grüße an die Zukunft. Wie ist es da eigentlich so? Könnt ihr euch ja mal melden. Aber bitte mit Zeitmaschine. Ich will da auch was von haben. So, und genau, dann sage ich viel Spaß mit The Music von David Usher und Shooting a Watch. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Don't be late. World is ending. I can't change the way I feel about you now. New York is cold as ever. Still I go out every night, hide myself among the lights, bathing all the pretty things city brings. Bodies glisten and they shine like the stars we're born to die. Like these roses we all fade. I'm counting the cars on the freeway below, lost in the music. All the foolishness of our lives, spinning out of control, lost in the music, in the music. Baby, baby, please don't cry, wipe the guilt out from your eyes, lay conscious on the bed, there's no one innocent here. In the mirror you'll find faith, plastic flowers never fade, we all turn to gray. Cars on the freeway below, lost in the music, all the foolishness of our lives, spinning out of control, lost in the music. Don't cry. wipe the guilt out from your eyes. Pick yourself up off the bed. There's no one innocent here. Bodies glisten and they shine. Like the stars, we're born to die. Like these roses, we all fade. Counting the cars on the freeway below. Lost in the music. All the foolishness of our lives. Spinning out of control. Lost in the music.
The window is made of bulletproof polycarbonate.
Ooh, oh, yes.
Because
that'll save your life.
After about 20 minutes trying to read this watch, you're going to shoot it.
Yeah, you really are. Even if it's still on your wrist. And you might want to, hey, Tool, you might want to think about taking it off first. That's all I got to say.
At least throw it on the ground before you blow it away.
Yeah, maybe try
or
just,
attempt to.
Just stomp,
and it just
stomp
doesn't
on
work.
It first. How
it's not worth
that?
It to shoot your own wrist off, but, you know.
Yeah. But, you know, if that's what you want to do.
If you
know,
you want to, whatever.